Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, seit Himmelfahrt ist es Realität, was wir gerade gesungen haben. Jesus Christus herrscht als König. Aber er reagiert nicht einfach so, wie es manche modernen Herrscher tun, die sich vor allem selber in den Mittelpunkt stellen, sondern er will durch Menschen wirken, auch heute noch, so wie schon damals in der ersten Gemeinde. Hören wir auf den Predigttext für den heutigen 12. Sonntag nach Trinitatis aus Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 13b nach der Basisbibel. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe bitten. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an. Und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazuräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Der geheilte Mann wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Das ganze Volk lief zusammen, staunend umringte es sie in der Salomohalle. Als Petrus die Leute sah, sagte er zu ihnen: Ihr Leute von Israel, worüber staunt ihr? Was starrt ihr uns so an? Dass ihr umherlaufen kann, haben wir nicht aus eigener Kraft bewirkt oder weil wir ein frommes Leben führen. Es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der dies bewirkt hat. Damit hat er die Herrlichkeit seines Dieners Jesus sichtbar gemacht. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Sorge selbst zur Ruhe. Du wirst am Ende ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Frage: Wem sagt der Name Jassir Erik etwas? Da gibt es doch einige Handzeichen. Und in welchem Zusammenhang kennen wir diesen Mann? Ja, ganz genau, richtig. Yasser Erik kommt aus dem Sudan. Er besuchte eine Koranschule, war ein radikaler Muslim, hat aber dann erlebt, wie zwei Christen in seinem Land für einen totgeweihten Koma-Patienten im Namen Jesu um Heilung gebetet haben. Mit welcher Liebe und Entschlossenheit, so vertraut, als ob sie mit einem Freund reden würden. So beschreibt er selbst seinen Eindruck. Und weiter schreibt er in seinem Buch Hass gelernt, Liebe erfahren, dass sie im Namen Jesu beteten, verstörte mich. Aber sofort nach dem Gebet erwachte der Patient, geheilt. In diesem Moment öffnete mir Jesus die Augen, um ihn zu sehen. Und so wurde aus einem radikalen Islamisten ein an Jesus Christus glaubender Christ, der in der Folge von seiner Familie verstoßen wurde und deshalb den Sudan verlassen musste. In Deutschland hat er eine neue Heimat gefunden, hat Theologie studiert und setzt sich heute für zum Glauben an Christus gekommene Muslime ein. Was wir im Predigttext gehört haben, geschieht also auch heute noch. Und unter dem Thema im Dienst des Königs unterwegs wollen wir heute Morgen dem Geheimnis der Nachfolge Jesu etwas nachspüren. Drei Gedanken dazu. Ein erster, die Grundlage, Audienz beim König. Petrus und Johannes haben einen Termin. 15 Uhr im Tempel, beten. Und zwar jeden Tag. Und das ist gut, regelmäßig mit Jesus im Gespräch zu sein. Wir brauchen das spontan, aber eben auch zu festen Zeiten. Audienz beim König, der Könige, mit ihm sprechen und, nicht weniger wichtig, auf ihn zu hören. Regelmäßig, denn was nicht regelmäßig geschieht, geschieht in der Regel nur mäßig. Achten wir also darauf, dass da nichts dazwischen kommt. Aber bei Petrus und Johannes kommt nun doch etwas dazwischen. Zielstrebig gehen sie zum Tempel, wollen durch das schöne Tor das Heiligtum betreten, da fällt ihr Blick plötzlich auf einen Bettler. Das war nichts Ungewöhnliches. Bettler gab es zur damaligen Zeit zahlreich im Vorhof der Heiden. Da haben ihn seine Verwandten hingebracht. Und das waren die beiden Jünger gewohnt. An all den anderen waren sie vorbeigegangen. Aber an diesem einen bleiben sie stehen und schauen ihn an. Warum? Warum diesen einen? Hat jemand eine Idee? Ich weiß keine andere Antwort als, Jesus hat ihnen diesen einen gezeigt. Diesen einen, mit dem Jesus etwas vorhatte. Offenbar war schon vor diesem offiziellen 15-Uhr-Termin Jesus mit ihnen im Gespräch. Ist das nicht stark? Ich glaube sogar, dass viele unserer Gebete einen Vorlauf haben, weil Jesus schon in der Leitung ist. Wie heißt es bei Jesaja? Ehe sie rufen, will ich antworten. Rechne also damit, dass schon bevor du anfängst zu beten, Jesus dich schon im Blick hat. Und dass er deinen Blick auf etwas lenken will, was er schon lange im Blick hat. Und genau das passiert hier. Wir stehen hier vor dem Geheimnis der göttlichen Sicht der Dinge. Und das ist auch unser zweiter Gedanke, der Blickwechsel, die königliche Sicht der Dinge. Jesus öffnet Petrus und Johannes in diesem Moment die Augen, sodass sie diesen einen Bettler genau in den Blick nehmen, sodass sie ihn sehen, wie Jesus ihn sieht. Und da geht es ihnen durchs Herz, wie es oft auch ja von Jesus heißt, wenn er Menschen in einer Notsituation gesehen hat. Da bekommen sie einen königlichen Impuls von Jesus. Und das ist die wunderbare königliche Art von Jesus, seinen Gesandten Aufträge vorzulegen, ihnen zu zeigen, was aus seiner Sicht jetzt notwendig zu tun ist. Denn im Dienst für Jesus kann man sich auch ganz schön verzetteln. Da ist doch noch so viel zu tun in der Gemeinde. Was von den vielen To-Dos ist denn jetzt wirklich dran? Und ich muss euch bekennen, ich bin auch so ein Mensch, der gerne To-Do-Listen schreibt, um nichts zu vergessen. Aber es geht auch darum oder sogar in erster Linie darum, das nicht zu übersehen oder besser zu überhören, was Jesus mir wichtig machen möchte, was nach seinen Prioritäten zuallererst dran ist. Und wenn das gelingt, der Blickwechsel auf Jesu Prioritäten, und dafür kann ich beten, dann erlebe ich immer wieder, dass ich innerlich einen Impuls bekomme. Geh zu dem, schreib der, ruf den an, sprich die an. Und wenn ich gehorsam bin und dann den Impuls folge, erlebe ich, wie der Herr das bestätigt. Wie kann das geschehen, dass der Herr redet? Nicht nur damals, sondern heute persönlich zu mir. Dafür ist es gut, dass wir zunächst mal in aller Unruhe unserer Zeit still werden und zum Hören kommen. Hören, was er sagen will, wo er unseren Blick auf etwas richten will, was wir nicht sowieso vor Augen haben oder Menschen in Erinnerung rufen, an die wir sonst nicht gedacht haben. Haben wir den Mut, Fernseher, Computer und Musikbox mal auszulassen und das Smartphone mal wegzulegen und zu beten? Herr, gib mir deine Sicht der Dinge. Denn wo Jesus dir seine Sicht der Dinge vermitteln darf, da kann er was mit dir anfangen. Da macht er ganz normale Menschen wie dich und mich zu Gesandten des Königs. Ein einzigartiger Auftrag. Aber wie sieht es im Alltag aus? Wie war das bei Petrus und Johannes? Schauen wir nochmal genau hin. Denn ab jetzt sind es nicht mehr die beiden Jünger, die in erster Linie handeln, sondern Jesus selbst. So ähnlich bei einem Flugzeug. Man kann ja immer wieder solche Geschichten lesen, wo der Pilot während des Fluges aus irgendwelchen Gründen ausgefallen ist. Nicht natürlich bei diesen großen Boeings oder Airbussen, sondern eher bei kleineren Flugzeugen. Und dann ein Passagier seinen Platz eingenommen hat, obwohl er Laie ist und keine Ahnung vom Fliegen hat. Und in dieser kritischen Situation via Funk Anweisungen vom Tower bekommt und entsprechend umsetzt. Und nachher stellt sich heraus, da hat einer am anderen Ende der Leitung Maßarbeit gemacht. Und so macht es hier auch Jesus bei Leuten, die auf Empfang geschaltet haben, die seine Anweisungen befolgen. So auch bei Petrus und Johannes. Zoomen wir uns nochmal rein in diese Situation. Da liegt der Lahme und bettelt um eine milde Gabe. Die beiden Jünger kriegen den königlichen Impuls, bleiben stehen, nehmen den Bettler in den Blick und Petrus sagt: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu von Nazareth, des Messias, steh auf und geh. Und auch das folgende Detail ist wichtig. Denn wie schnell orientieren wir uns in unserem Handeln und Reden an dem, was man macht? Geben ein Almosen, 50 Cent oder 2 Euro, weil die anderen das eben auch tun. Man will ja nicht auffallen. Die Alternative zeigen hier Petrus und Johannes. Nicht die Erwartungen der anderen leiten ihr Handeln, sondern die Frage, was hat Gott mir gegeben? An Gaben, die mir Jesus gegeben hat und die ich für seine Gemeinde einsetzen kann. Dazu gehören natürlich auch finanzielle Mittel, aber noch viel mehr praktische Gaben. Einsatz für Menschen, Interesse an anderen. Was nützt es zum Beispiel, wenn ich einen Gottesdienst oder Konfi nur absitze, aber Jesus und sein Wort nicht an mein Herz ranlasse? Wenn ich nur das tue, was ich meine pflichtgemäß tun zu müssen, aber mit dem Herzen gar nicht dabei bin. Und damit sind wir beim dritten Gedanken, das Wunder, ein königliches Machtwort und eine Heilung. Schauen wir nochmals in unseren Predigttext. Was geschieht da? Hat der Bettler etwa um Heilung gebeten? Absolut nicht. Das hat er doch gar nicht auf dem Schirm. 40 Jahre lang, seit Geburt, war er schon gelähmt. Da kommt man doch nicht auf die Idee, plötzlich zwei Tempelbesucher um Heilung anzubetteln. Wie kommen die Jünger dann auf die Idee, den Bettler gleich zu heilen? Widerspricht es nicht unserer heutigen Herangehensweise, nämlich die Erwartungen oder scheinbaren Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen? Wenn jemand bettelt, eine milde Gabe, dann geben wir diese. Wenn sich die beiden Jünger an den Erwartungen des Bettlers orientiert hätten, hätten sie geguckt, wie sie ihm vielleicht Geld geben können oder was zu essen. Aber das tun sie nicht. Irgendwie erkennen sie, seine momentanen Erwartungen entsprechen nicht seinem realen Bedarf. Er braucht mehr. Sein Leben und sein Glaube müssen auf die Beine kommen. Er braucht Begegnung mit Jesus. Und woher wussten die Jünger das? Offenbar über den Funkverkehr des Heiligen Geistes. So führt der Messias Jesus seine königlichen Gesandten. Weil Jesus den Bettler besser versteht, als dieser sich selber versteht, will er ihm mehr geben, nämlich Heilung. Und so ist eben Jesus, weil er alles weiß und weil er liebt. Martin Luther hat mal gesagt, wenn Gott uns nicht gibt, was wir bitten, wird er uns geben, was besser ist. Und darum sagt Petrus jetzt auch nicht irgendetwas Mitleidiges aus seinem frommen Herzen heraus, sondern als Jesu Gesandter im Gehorsam und im Vertrauen auf seine Macht sagt er etwas, was er sich selber niemals getraut hätte zu sagen: Steh auf und geh. Und damit der Bettler auch gleich weiß, dass das nicht bloß eine fixe Idee dieser beiden frommen Tempelbesucher ist, sondern ein Befehl von ganz oben, nennt Petrus klar und deutlich, wer da dahinter steckt. Im Namen von Jesus, dem Messias, im Kraftfeld dieses Namens, der Person Jesu, ist das, was er will, möglich und wird geschehen. Und zwar ganz egal, ob es sich um einen diakonischen Dienst handelt oder eine Wunderheilung oder auch mal ein ermutigendes oder ermahnendes Wort in eine Lebenssituation. Entscheidend für uns ist der Auftrag, Nachfolger Jesu zu sein, in seinem Dienst zu sein. Dann beruhigen wir unser Gewissen nicht durch ein Almosen, sondern fragen: Was hat er mir gegeben und was dürfen wir für ihn einsetzen? Und so ist es, der Lahme steht auf und springt umher. Der Job des Petrus war bloß, dem Gelähmten die Hand entgegenzustrecken und ihm aufzuhelfen. Das können und sollen wir auch. Der Rest, dass er gesund wurde, das war ganz die Macht Jesu. Und deshalb ist das Wort im Namen Jesu nicht einfach eine dahingesagte Formel, sondern ein Bekenntnis, das signalisiert: Hier redet und handelt jetzt der König Jesus höchstpersönlich. Nicht bloß Petrus. Genauso wie das Votum am Anfang eines Gottesdienstes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes deutlich macht, wer hier Herr in diesem Gottesdienst sein soll. Das Wunder, das vom Herrn kommt, hat auch der Geheilte verstanden. Und deshalb weiß er auch, wo er jetzt hingehört, nämlich in den Tempel, zum König. Und so folgt er Petrus und Johannes in den Tempel. Und das weiß auch Petrus. Und deshalb sagt er glasklar, als die Tempelbesucher nachher aufgeregt zusammenströmen: Was seht ihr auf uns, als hätten wir es durch unsere Kraft und Frömmigkeit bewirkt? Gott selber war es, der auf diese Weise seinen Sohn Jesus verherrlicht hat. Und deshalb ist es so wichtig, mit Jesus online zu sein im Gebet, offen für seine Aufträge. Nicht aus dem eigenen, sondern aus dem Geschenkten, wie es ein alter Pfarrer den Jungen für seinen Dienst eingeschärft hat. Und das zu glauben und zu leben, befreit uns vom Druck, etwas geben zu müssen, was ich gar nicht habe, oder etwas tun zu müssen, was ich gar nicht kann. Und es befreit uns vom Hochmut, als hätten wir etwas bewirkt. Durch dieses wunderbare Ereignis hat Gott die Herrlichkeit Jesu des Sohnes Gottes, sichtbar gemacht. Und darum wird am Ende nicht Petrus geehrt oder der Bettler bewundert, sondern Gott. Und das ist das zweite Wunder. Der Anbettler wird zum Anbeter. Und so wirkt Jesus auch heute noch. Wunderbar, wo Menschen in seinem Namen als Gesandte des Königs unterwegs sind. Lassen wir uns senden. Amen. Wir singen.